Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen.
Ja, hallo Space Trucker. Heute wieder mal mit einer weiteren Folge. Och, Menno. Escape the Fate, Not My Problem heute, die Musik. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich nehme. Wir haben nämlich mal wieder eine Star Trek-Folge. Ja, nach dem Kongress habe ich natürlich auch Captain Kirk is Climbing a Mountain im Hinterkopf. Ich hätte natürlich auch William Shatner und seine wunderbaren, genialen, absolut hörenswerten Space-Trucking-Wiedergabe nehmen können. Man muss zu William Shatner sagen, er kann vieles. In meinen Augen gehört das Shatnerverse auch zu den Beweisen. Also er hat ja nach seiner Zeit als Captain Kirk sich auch noch ein bisschen am Schreiben versucht, hat natürlich als guter Autor sich selber in die Romane eingefügt in Form von Captain Kirk. Er hat also bessere Fanfiction geschrieben, das sogenannte Shatnerverse, hat also sich selber nochmal als Held dargestellt. Ich muss ja sagen, in meinen Augen kann er nicht schreiben. Gut, er kann besser schreiben als ich, aber da gehört nicht viel zu. Und er kann auch genauso schlecht singen wie ich. Also Space Trucking wollte ich euch nicht antun, deswegen habe ich jetzt mal etwas anderes rausgesucht. Ja, ich rede mal wieder über Star Trek. Ja, es gibt immer viele Zuschriften und das ist mal nett. Ich fange erst gar nicht an, dass Star Wars noch viel weniger Sinn macht als Star Trek. Aber ich bin bei Diskussionen auf Mastodon draufgekommen, dass es, wenn man so die militärischen Ränge und klassische militärische Organisationsweise vergleicht mit Star Wars und Star Trek, dass es dort doch einige merkwürdige Unterschiede gibt. Also bei Star Trek, wer ist denn eigentlich für Logistik zuständig? Gut, vieles von der Logistik wird sich ja von alleine lösen, wenn man halt Replikatoren zur Verfügung hat. Das ist kein Problem, dann beam ich mir halt mal eine kleine Schraube her. Repliziere ich mir sie her. Natürlich könnte man dann auch in Nähe zu einer Raumstation sich eine Schraube beamen. Aber wer ist dafür eigentlich zuständig? Ist das Worf? Wer ist eigentlich der Vertreter von Worf, wenn er mal wieder läufig ist? Wie schaut's eigentlich aus? Wer ist für die IT an Bord verantwortlich? Ja, ist es denn alles immer automatisch das Maschinendeck? Sind es immer die Ingenieure? Also das hatte ich an Bord auch mal, dieses Ding so. Na, wir waren eigentlich für alle Computer verantwortlich, also außer den Krempel, den der Funkmeister hatte. Und natürlich der Maschinenraum hat sich ihre Rechner auch selber installiert. Kam dann aber zu uns, wenn das alles komplett verwurstet war. Ne, wenn sie da den Windows-Rechner doch mal so richtig abgeschossen hatten und so richtig Probleme hatten, dann musste auf einmal der doofe ITler wieder ran und fixen. Aber sonst waren wir da eigentlich nicht zuständig. Das ist nämlich genau der Punkt. Verantwortungsdiffusion. Wer ist denn eigentlich zuständig? Ihr kennt immer dieses schöne, Verhaltensregeln für den Techniker. Funktioniert die Anlage? Ja, nein. Hast du dran rumgespielt? Ja, nein. Ne? So nach dem Motto, wir schieben die Schuld auf andere. Und diese Verantwortungsdiffusion ist ein grundsätzliches Problem, auch in Projekten. Wer ist für die IT-Sicherheit zuständig, für den sicheren Betrieb der Server? Wer bestellt denn neue Server? Wer bestellt Festplatten? Das hat das Militär seit Jahrhunderten beschäftigt, wer für Nachschub, wer für dies, wer für das zuständig ist. Hier gibt es verschiedene Theorien. Da gibt es halt die sogenannten Führungsgrundgebiete oder Stabsorganisationen, die in die meiste Zeit mit dem sogenannten Continental Staff System versehen sind. Das Continental Staff System ist ein amerikanisches System an sich. Und da ist es halt so, dass Aufgabengebiet 1 Personal und Administration ist. Aufgabengebiet 2 ist die Aufklärung. Aufgabengebiet 3 Operationen, also Durchführung von Missionen. Aufgabengebiet 4 ist die Logistik. Aufgabengebiet 5 ist die Planung. Da hat man früher traditionell die Nummer 6 dem Chef gegeben. Deswegen hat man übrigens auch, wenn man so Bücher amerikanisch hört, da hat man immer Delta Bravo 6 hier. Das ist der Leiter. Oder Tom Clancy's Buch Rainbow 6 basiert darauf, dass man früher Die Nummerierung von 1 bis 5 hatte für die Führungsgebiete und Nummer 6 war der Chef. Man hat halt auch die Autos, ne, nach Motto, das Auto des Logistikers war der Jeep mit der Nummer 4. Jeep Nummer 5 war die der Planung und dann hat sich der Chef den Jeep mit der Nummer 6 geklaut. So, jetzt hat man dummerweise das Ganze erweitert. Ja, Nummer 6 ist heutzutage Kommunikation und Informationssysteme. Nummer 7 Doktrin und Manöver. Nummer 8 Ressourcen und Finanzen. 9 zivil-militärische Zusammenarbeit. Und das Interessante ist jetzt, also ich habe die 6er-Nummer immer gehabt als ITler. So, diese Gebiete sind eigentlich relativ simpel und funktionieren im Militärischen meistens relativ gut. Es sei, es kommt neue Technologie um die Ecke und man hat halt an diesen Grenzen der Gebiete Verantwortungsdiffusion. Das ist ein Bereich, der relativ bekannt ist. Man kennt das auch unter Problem anderer Leute, not my problem und ähnliches. Dass man halt sagt, okay, ist das für mich gerade ein Problem? Nö, okay, wer anders wird sich da schon drum kümmern. Das seht ihr oft auch in irgendwelchen Großprojekten, in der IT, in der Wirtschaft. Irgendwer anders ist schon dran. So nach dem Motto, ja, wenn ich irgendwo ein Kabel verlegen soll, dann ziehe ich das Kabel halt von links nach rechts und wenn ich dabei auf ein gelbes Rohr stoße, ja, ach, naja, dann schneide ich es halt einfach auf mit dem Cuttermesser. Dann kann ich ja mein Rohr gut drunter durchlegen, dann liegt das nicht oben drauf. Ach, ups, das ist ja ein Gasrohr. Ja, ach Gott, ein bisschen das Frühstückspapier drum, ein bisschen Tape drum, schnell Erde drauf, nicht mehr mein Problem. So kommen übrigens Gasalarme denn zustande meistens. Also ein Gasrohr geht meistens nicht von sich aus kaputt, sondern es sind meistens irgendwelche anderen Bauarbeiter, die dann das Loch schnell zuschütten und man wundert sich dann auf einmal, woher denn der Geruch kommt. Und dieses nicht mein Problem, da ist wer anders zuständig, das kann auch sehr tödlich werden. Ja, ich bitsche jetzt nicht viel über Star Trek rum, sondern eigentlich, worüber ich heute reden wollte, war erstmal, wie gesagt, diese Führungsorganisation beim Militär. Die ist nämlich relativ interessant. Die nehme ich nämlich normalerweise immer und gucke mir das auch bei meinen Kunden an, wenn ich in eine Firma komme. Weil zivil-militärische Zusammenarbeit zum Beispiel ist Presseerklärung. So, da frage ich mich einfach mal, okay, eine Personalabteilung haben die meisten. Eine Chefabteilung auch, also Personal und Administration. Okay, ja, wie schaut's aus? Aufklärung, machen die irgendwie so, denken die in die Zukunft? Kümmern sich darum, was die Konkurrenz machen? Na gut, haben viele Firmen nicht, ignorieren wir. Operation, also das operationelle Geschäft, Produktion und so weiter, haben die meisten. Wer kümmert sich bei denen um die Bestellung, Logistik? Mhm. Langfristplanung, irgendwer? IT-Abteilung, wer ist zuständig? Es ist ja relativ einfach, auch bei kleineren Firmen so diesen einen Administrator zu haben. Ja, diesen einen Fuzzi, der dann für alles zuständig ist. Ich brauche hier nicht zu gendern. Ich habe viele tolle Frauen in der IT-Welt kennengelernt. Aber ich muss sagen, die sind alle zu schlau, um den Job eines Einzel-Windows-Administrators in einem Kleinstunternehmen anzunehmen. Ich habe noch nie eine überarbeitete Administratorin, übergewichtig, so ungefähr 55 Jahre, kennengelernt, die vorher mal in der Schule sich für Computer interessiert hat und seitdem Administrator bei einer kleinen Firma ist. Kleine Firma geht dann auch so bis 500 Angestellte gern mal. Ja, das ist dann so, da hat man so IT-Abteilung, so 3 oder 4 Leute und man denkt sich so, jo, ihr seid ein Konzern. Und eure IT-Abteilung ist Karl und Horst. Ach ja, und Egon. Ach, Egon, ja, der ist seit 3 Jahren langzeitkrank, der hat Bandscheibe. Okay, also Egon habt ihr auch. Ach, Egon kennt sich jetzt mit eurem SQL-Server aus, der gerade Probleme macht. Ja, könnt ihr Egon erreichen? Nee, der ist ja jetzt gerade auf Reha in Thailand. Ja, okay. Ach so, und der Hans, der ist jetzt auch im Urlaub? Der besucht den Egon? Ah ja, okay. Eine Vertreterregel. Das sind so Sachen, die kriegt das Militär schon beschissen hin. Das kriegt man im Zivilen noch beschissener hin. Und das Problem ist, wenn man dran denkt, naja, wer anders ist zuständig, dann passieren Fehler und es passieren Todesfälle. Wie zum Beispiel das Skitourunglück im Wallis von 2018. Das ist an der Grenze Italien gewesen, in der Grenzregion dort. Und dort haben sie die Walliser Alpen zwischen Chamonix und Zermatt eine relativ bekannte Skitour gehen wollen. Eine Gruppe an Menschen, 14 Leute insgesamt. Und von den 14 Leuten, ich spoiler mal ein bisschen, gab es einiges an Todesfällen. Es sind dort, diese 14 Leute haben sich in zwei Teile aufgeteilt, eine Zehnergruppe. Dort sind drei Leute draus gestorben. Und drei Leute überlebt, sorry, nicht gestorben, sondern nur drei Leute haben überlebt. Also 7 Leute von 10 sind gestorben. Und aus der französischen Gruppe, die sich abgesetzt hatte, das waren 2 Ehepaare, da haben alle überlebt. Wieso ist es so, dass die kleinere Gruppe, die sich abgesetzt hat, überlebt, während eine große Gruppe, die übrigens von einem sehr erfahrenen Bergführer geführt wurde, größtenteils gestorben sind? Nun, das ist das Problem an Verantwortungsdiffusion, an Gruppendenken. Es gibt ja Studien, dass Leute in einer Gruppe selbst bei falschen Antworten dazu neigen, diese falschen Antworten weiter zu, also du kannst 2 + 2 = 5 an die Tafel schreiben und wenn du dann Leute in eine Gruppe setzt und alle sagen, ja, das ist eine richtige Antwort und du selber weißt, das ist falsch, die Chance, dass man aufsteht und sagt, das ist Bullshit, ist psychologisch gesehen relativ klein. Das hat ja auch für mehrere Desaster schon gesorgt. Ne? Man kennt das Space Shuttle Problem und so weiter. Typische Verantwortungsdiffusionsprobleme. Und hier ist genau so etwas passiert. 2018 wollten diese im April eine Skitour machen. Also eine Wandertour durchs Hochgebirge. Man hat hier 14 Beteiligte haben sich zusammengetan. Und davon waren 10 Leute organisiert mit einem Bergführer, der sehr seit vielen Jahren Bergtouren macht. Und die anderen 4 waren halt 2 Ehepaare, die einfach so losgezogen sind mit Karte und Kompass. Ohne Bergführer, wo alle gesagt haben, so wie bescheuert kann man sein? Das ist sehr gefährlich. Aber die haben sich gesagt, nö, das passt schon, das kriegen wir so hin. Und der Bergführer, der war auch wirklich super erfahren, der hat 4 der 7 Summits gehabt, 3 8000er bestiegen. Und auch die Gruppe selber war eine sehr erfahrene Gruppe. Viele langjährige Erfahrungen mit Skitouren, also nicht so irgendwelche Anfänger, die losgerannt sind, ins Lawinengebiet gerannt sind, bei schlechtem Wetter und dann gestorben sind. Nein, das waren wirklich, wirklich erfahrene Menschen. Ja, und die haben sich gesagt haben, gehört, okay, den Bergführer, den nehmen wir, weil man ist so eine mehrtägige mehrtägige Tour. Da gibt's so Hütten, die muss man vorbuchen. Und oh, ja, diese Hautroute, die ist insgesamt bei guten Verhältnissen schafft man sie in einem Tag. Das geht vom Adlerpass bis Safé. Wenn man die insgesamt ist, die gesamte Route sind 94 Kilometer, 6700 Höhenmeter und 8300 Meter Abstieg. Also, und das sind normalerweise so 6 Etappen, wo es dann auch über Gletscher geht und so weiter. Und die haben sich gesagt, okay, wir wollen da am 29. April 2018, ja, auf der 5. Etappe, also sie haben natürlich die ganze Tour machen wollen, aber auf der 5. Etappe ist dieses Unglück passiert. Da ging es dann so, dass sie am vorletzten Tag losgezogen sind zwischen der Dix und der Vignette-Hütte, dem höchstgelegensten Punkt und härtesten Punkt der Strecke. Und das ist am Morgen, war die Temperatur von minus 5 auf minus 10 Grad gesunken. Und es gab auch schlechte Orientierung. Es war schlechte Sicht. Und nach der Aussage eines der Überlebenden der Hauptgruppe nutzte der Bergführer das GPS bei sich auf dem Handy. Was unter Bergführern angeblich üblich sei. Das ist so, ne? Das ist viel leichter. Ein anderer Teilnehmer hatte aber ein klassisches GPS-Outdoor-Handheld-Gerät dabei. 2018, klar, Mobilgeräte waren gut genug, da gibt es jetzt keine Probleme mit. Natürlich verbraucht ein Handy im Winter bei kalten Verhältnissen, gerade durch das Display, viel mehr Strom und kann dadurch ausfallen. Das heißt, so ein Handheld-Gerät hat halt hier Laufzeitvorteile. Der Teilnehmer hatte sich allerdings auf den Bergführer verlassen und hatte nur die Sommerroute und nicht die Winterroute in seinem GPS-Gerät eingespeichert. Jetzt verlor diese Gruppe im Nebel- und Stehtreiben den Weg. Man hat nicht mehr den richtigen Weg gefunden. Und die Tourengeher fingen jetzt an, über diese Gletscher zu irren. Man erreichte dann mit mehreren Stunden Verspätung den Gipfelbereich des Pin de Arola auf 3631 Meter, kurz vor 17 Uhr. So, das ist also kurz vor Sonnenuntergang. Man hatte noch ungefähr 4 Stunden, bis die Sonne ganz weg war. Man hatte da noch ungefähr 3 Kilometer vor sich mit etwa circa 100 Metern weiteren Aufstieg und auf einen Sattel und danach noch 600 Höhenmeter im Abstieg, wo es runterging, um dann die Hütte zu erreichen. Und ohne Orientierung ist der Einstieg und die letzten Meter zur Hütte extrem schwer zu finden. Aber man hat ja GPS dabei. Da die Sicht super schlecht war, hat man sich jetzt in der Gruppe entschlossen, einfach keine Pausen mehr zu machen, sondern ist vorwärts gehechtet. Und man hat halt versucht, auf diesem abschüssigen, vergletscherten Gelände diese Hütte zu finden. Man hat ein Orientierungssteinmännchen gefunden, konnte aber nicht mehr den richtigen weiteren Weg finden. Da hat man sich entschlossen, naja, komm, wir vertrauen einfach darauf, dass die Wasserleitung, die ja zur Hütte führt, uns dann richtig leitet. Das Problem hier ist aber, dass die Hütte gar nicht am Weg entlang läuft, sondern auch frei über irgendwelchen Schluchten verläuft. Nur weil, warum soll man den komplizierten Weg mit einer Wasserleitung nehmen? Weil man auch nur 2 Punkte, 10 Meter nach unten, damit. Ja, und wegen Batterieproblemen konnte der Bergführer sein Satellitentelefon nicht verwenden und Hilfe rufen. Sie sind währenddessen, ein Überlebender hat den Bericht, die sind 4-mal umgedreht, um den richtigen Weg zu suchen. Die finale Unglücksstelle war jetzt knapp 600 Meter nur noch von der Hütte entfernt. Am Montagmorgen um 6.30 Uhr haben dann ein Alpinist Hilferufe vernommen und der Hüttenwart hat die Bergrettung alarmiert. Die Bergrettung fand den Boden fest wie Beton gefroren vor. Man konnte sich also gar nicht in den Schnee eingraben, um Hilfe zu suchen. Also ne, man baut ein Iglu, damit man warm bleibt. Das war nicht möglich. So, als die Rettungskräfte dann mit dem Hubschrauber am Ort eintreffen, war der Bergführer mittlerweile schon gestorben. Der hat nämlich Hilfe holen wollen, hat sich von der Gruppe getrennt und ist dabei gestürzt und tödlich verunglückt. Dort hat man den Bergführer übrigens direkt unterhalb der restlichen Gruppe gefunden. Der muss sich also im Schneetreiben von der Gruppe entfernt haben, ein paar Meter gegangen und dann einen Abhang runtergestürzt sein. Man hat jetzt dann mit Helikoptern die restlichen Teilnehmer abgeborgen. Insgesamt sind 7 Helikopter geflogen und die waren größtenteils unterkühlt. Es war halt auch so, dass Hüttenplätze normalerweise vorangemeldet werden. Das heißt, normalerweise hätte der Hüttenwirt am Abend schon Hilfe rufen müssen. Aber hier ist es halt auch so, dass der Bergführer selber sich kurzfristig entschieden hat, eine andere Hütte anzulaufen. Und es ist hier jetzt der interessante Fall, dass eigentlich ein Großteil dieser Teilnehmer in dieser Truppe genug Erfahrung hatten, um diese Tour selber unfallfrei zu schaffen. Aber man hat sich darauf verlassen, dass die Person, die sie anführt, schon weiß, wo es lang geht. Es sind hier, insgesamt war die Wetterlage extrem schlecht. Es sind auch anderswo Leute an Unterkühlung gestorben in dem Gebiet. Es ist halt so, dass es erst nach und nach zugenommen hat vom Wetter her. Am Anfang war es halt einfach nur super windig um 7 Uhr morgens und 13 Uhr gab es dann Schneefall. Und 19 Uhr war ein super starker Schneefall und 20 Uhr hatte man Windböen bis 200 km/h. Und gegen 21 Uhr noch 10 bis 12 Zentimeter Neuschnee in einer Stunde. Und hier hatte man dann nachts noch einen Temperatursturz auf minus 10 Grad. Es ist halt so, dass Ja, man sagen muss, es haben hier bei diesem Unglück viele Leute versagt. Der Hüttenwirt hätte nachfragen können, aber dort war es halt so, dass dort lokal das Wetter auch gar nicht so schlecht war. Dass er sich also auch keine Sorgen gemacht hat. Und die Teilnehmer selber waren halt auch nicht darauf ausgerüstet, im Freien zu übernachten. Weil man da ja davon ausging, auch die Strecke schaffen ja Blocker selber. Das heißt also, selbst die eigene Verantwortung der Teilnehmer war so. Dass man gesagt hat, naja, warum soll ich was mitschleppen, was ich eh nicht brauche? Und hier ist es auch so, dass das GPS-Gerät des Teilnehmers, das nicht die richtige Route drin hatte und so weiter. Wir vergleichen das Ganze jetzt mit dem zwei französischen Ehepaar, die ja mit Karte und Kompass unterwegs waren. Ja, die haben, als sie merkten, es wird schneeig, haben sich einen windgeschützte Platz zum Übernachten gesucht, weil die von Anfang an wussten, okay, wir laufen hier in ein Sicherheitsrisiko. Ja, die haben sich in der kleinen Gruppe abgestimmt und haben dann in einer windgeschützten Stelle, dadurch weniger Unterkühlung durch den Windfaktor, die Nacht verbracht. Haben keine schöne Nacht gehabt, deutlich nicht. Während aber die Zehnergruppe dann irgendwann auf offener Fläche entschieden hat, es wird zu dunkel, wir können nicht mehr weiterlaufen, wir müssen an Ort und Stelle übernachten. Weswegen die 10 Leute, die dort gelagert haben, extrem schnell unterkühlt sind. Von den 10 Leuten haben leider nur 3 Leute überlebt. 7 sind dann an Unterkühlungen gestorben. Ja? Das ist halt wieder das Problem an Verantwortungsdiffusion. Jeder ist eigentlich für sich selber verantwortlich, aber auch nicht, weil man hat ja einen erfahrenen Anführer dabei, der sich ja bestimmt um alles kümmert. Ja. Manchmal geht das dann leider in die Hose. Und dieses in die Hose gehen sieht man oft auch bei Großprojekten. Stuttgart 21 und so weiter. Man hat ja einen verantwortlichen Projektleiter und der Projektleiter denkt dann, ja, die Unterabteilung, die machen ja alle das, was sie tun sollen. Nur im Endeffekt glaubt jeder, dass der Nächste dafür verantwortlich ist, dass das, was passieren muss, eigentlich passiert. Und dann passiert halt nichts. Ja, Verantwortungsdiffusion. Nicht mein Problem. Zum Glück ist das Gesinge von William Shatner auch nicht mein Problem. Wenn ihr in die Links reinklickt von der Folge, dann ist es vielleicht euer Problem. Ja, und ansonsten, bis zur nächsten Folge könnt ihr auch 10 Stunden lang Kirk is Climbing a Mountain euch anhören. Oder holt euch ein paar andere alte Folgen da an, wenn euch so langweilig ist. Also, bis dann, bleibt gesund und holt euch keine Unterkühlung. Das ist ungesund. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann ist das ja nicht mein Problem. Verantwortungsdiffusion und so, ne? Also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.